Moin, hallo und Servus. Hier ist eine neue Folge Kicker Daily für euch. Heute mit einem sehr spannenden Thema, was man sehr oft gar nicht unbedingt mit dem Fußball in Verbindung bringt, aber auch da passiert es, wie der aktuelle Fall von Paul Pogba zeigt. Doping nämlich. Dieses Thema besprechen Carsten Schröter, Lorenz und ich später mit dem Doping-Experten in Deutschland, mit Hajo Seppelt.
Ja, hi Caro. Freut mich sehr. Ich habe Bock auf die Folge mit dir und bin auch sehr gespannt auf das Gespräch mit Hajo Seppelt. Da es ja auch immer noch einen brisanten aktuellen Fall aus Deutschland gibt, rund um HSV-Innenverteidiger Mario Vuškovic, da gibt es einiges zu besprechen, weil im Mai eine Berufungsverhandlung vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS starten wird.
Ganz genau. Vorher starten wir aber wie immer rein mit den News des Tages.
Großer Frust bei RB Leipzig. Ja, sie waren in zwei Spielen ganz nah dran, Real Madrid aus der Champions League zu werfen. Zum einen ärgert sich die Mannschaft von Trainer Marco Rose, eine stattliche Zahl guter Torchancen nicht genutzt zu haben, wie sie gestern Abend im Estadio Santiago Bernabeu, vor allem Luis Openda, hatte der Stürmer. Zum anderen herrscht Frust über Schiedsrichterentscheidungen. Klar ist, bei der 0:1 Hinspielniederlage in Leipzig wurde den Sachsen ein regulärer Treffer zu Unrecht aberkannt. Und am Mittwochabend gab es dann eben auch einen Aufreger und da kann man sagen, Real hatte mindestens großes Glück. Vinicius Junior hat Willi Orban mit beiden Händen zu Boden gestoßen. Die Hände befanden sich so im Bereich von Brust und Hals. Der italienische Schiedsrichter Davide Massa hat direkt gelb gezeigt. DFB-Regelexperte Lutz Wagner sagt, es handelt sich um ein Vergehen im Grenzbereich. Rot wäre also auch möglich gewesen und nicht vom VAR einkassiert worden. Da der Frust verständlich. Für Vergehen an Hals und Kopf sind von der FIFA rote Karten vorgesehen. Ein Stoßen gegen die Brust kann gelb sein. Also man kann verstehen, dass Leipzig sich da doppelt ärgert.
Das Aus von RB Leipzig in der Champions League hat aber positive Auswirkungen für Borussia Dortmund tatsächlich, denn Dortmund ist dadurch bereits jetzt für die neue Club-WM qualifiziert. 12 Teams aus Europa dürfen an dem Turnier teilnehmen, die anhand ihrer Erfolge in der Champions League eingeladen werden. Und im direkten Vergleich zwischen Leipzig und Dortmund hat der BVB eine bessere Bilanz, also die Nase vorne. Aus Deutschland dürfen 2 Teams zur Club-WM reisen und der FC Bayern ist schon über die Champions League für Jahreswertung qualifiziert. Das Turnier findet von Mitte Juni bis Mitte Juli 2025 in den USA statt. Es ist aktuell der Fall im Fußball, der international für mächtig Aufsehen sorgt. Der französische Nationalspieler und Weltmeister von 2018, Paul Pogba, wird wegen Dopings für 4 Jahre gesperrt. Das gab das italienische Anti-Doping-Gericht vergangene Woche bekannt, nachdem Pogba positiv auf Testosteron getestet wurde. Über diesen Fall und über Doping im Fußball ganz allgemein wollen wir sprechen. Und bei uns ist jetzt ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt, Deutschlands bekanntester Doping-Experte. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Seppelt.
Bitte gerne.
4 Jahre Sperre. Pogba ist 30 Jahre alt und derzeit bei Juventus Turin unter Vertrag. Nach Ablauf der Sperre wäre Pogba Mitte 30. Das Urteil könnte also theoretisch Pogbas vorzeitiges Karriereende bedeuten. Pogba hat angekündigt, vor den CAS, also der Internationale Sportgerichtshof, zu ziehen. Wie endgültig ist also diese Sperre schon, beziehungsweise was könnte der CAS da noch entscheiden?
Der CAS kann sagen, dass das Urteil nicht in Ordnung ist. Das weiß man aber alles vorher nicht. Das ist Kaffeesatzleserei. Der Internationale Sportgerichtshof schaut sich die Sachen an, auch analytisch, anders als das Schweizer Bundesgericht, was im Nachgang dann möglicherweise noch verfahrensrechtliche Fragen prüfen würde für den Fall, dass einer dann sagt, da stimmt ja was mit dem CAS-Urteil nichts. Ansonsten ist das sportrechtlich erst einmal die letzte Instanz, die es gibt. Wir reden hier von Testosteron. Testosteron ist das männliche Sexualhormon. Aber eben nicht von körpereigenem, sondern von synthetischem Testosteron. Das ist offensichtlich gefunden worden. Ich vermute mal mit der spezifischen Methode des Nachweises, die man dafür anwendet. Das ist ein Klassiker des Dopings mit den Anabolika. Das sind dann praktisch Ableger von Testosteron. Da sieht es jetzt, glaube ich, gar nicht so richtig gut aus, würde ich mal sagen, für Pogba. Und 4 Jahre ist das normale Urteil bei einer so harten Substanz.
Pogba hat ja sogar zugegeben, ein Nahrungsergänzungsmittel eingenommen zu haben, auf dessen Beipackzettel auf leistungsfördernde Substanzen hingewiesen worden sein soll. Das ist natürlich zum einen schon mal sehr fahrlässig. Nichtsdestotrotz hatte man so ein bisschen im Vorfeld auch gedacht, dass diese Art von Geständnis, nehmen wir es jetzt mal an, eventuell strafmildernd sein könnte und so die Sperre dann nur 2 statt 4 Jahre ausfallen könnte. Warum, denken Sie, hat man das letztlich aber dann nicht berücksichtigt und warum sind es dann eben doch 4 Jahre geworden?
Ich stecke da nicht im Detail drin, deswegen kann ich zum Einzelfall nicht sagen. Aber wenn auf einer Packungsbeilage steht, dass da Substanzen drin sind, die dopingrelevant sind, so verstehe ich das jetzt, wo man immer aufpassen muss, was sind leistungsfördernde Substanzen. Stehen sie auf der Liste und stehen sie nicht auf der Liste? Sollte es so sein, dass auch noch Dopingsubstanzen da drin stehen, ist es ja kein Nahrungsergänzungsmittel, dann ist es ein Dopingmittel. Und dann ist es erst nicht nur fahrlässig, dann ist es ziemlich blöd, ehrlicherweise. Und insofern gehe ich mal davon aus, dass dort nur davor gewarnt worden ist, dass man aufpassen muss beim Einsatz solcher Substanzen, wenn man im Sport unterwegs ist. Wenn er dann sowas macht, dann mag das fahrlässig sein, aber er schützt vor Strafe nicht. Und insofern muss er sich dann selbst den Schuh anziehen, dass er da gesperrt wird. Und das ist halt leider Problem, was es nicht nur im Profifußball gibt, sondern eben auch bei vielen anderen Athleten aus anderen Sportarten, dass sie sich um das Anti-Doping-Regelwerk, beispielsweise um die sogenannte Kölner Liste, auf der genau draufsteht, was an Nahrungsergänzungsmitteln eigentlich erlaubt ist, ohne dass man groß Gefahr läuft, am Ende noch zum Doper zu werden, und was eben wiederum anders dann harmlos ist, wenn man sich mit solchen Dingen nicht beschäftigt, kann es dann auch mal böse enden.
Sie haben von Testosteron gesprochen oder auch von dem Ableger Anabolika, eben ein Doping-Klassiker, wenn es um die Steigerung von Kraft geht. Jetzt hat man im Fußball lange Zeit gerne mal argumentiert, ohne tieferes Wissen, dass Doping da ja gar nichts bringen würde, weil man Talent mit dem Ball braucht. Wenn man sich aber allein schon auch Ausdaueranforderungen im Profifußball anschaut, ist das Argument schnell als haltlos entlarvt. In welchen Bereichen, mal so gefragt und die moralische Verwerflichkeit mal beiseite, würde denn Doping im Fußball aus Ihrer Sicht überhaupt Sinn ergeben?
Also die Leute, die erzählen, dass Doping im Fußball keinen Sinn ergeben würde, wollen entweder ablenken von dem Thema oder haben schlicht und einfach keine Ahnung und sollten sich möglicherweise lieber nicht in der Öffentlichkeit äußern. Es ist ja sowieso bezeichnend, ich muss das einfach mal so sagen, die Unwissenheit und manchmal leider auch Dummheit es in öffentlichen Aussagen von Repräsentanten aus dem Profifußball gibt, wenn es zum Thema Doping kommt. Das ist schon erstaunlich manchmal oder vielleicht doch. Muss manchmal fragen, sogar fast absichtlich, wie Leute in die Irre geführt werden und auch eine Öffentlichkeit in die Irre geführt wird, wenn es einfach nur um das Aufzählen von Fakten geht. Was Doping im Fußball angeht, ist es eine Sportart, muss man wissen, erstmal ist Fußball eine Sportart, die nicht ganz, ganz oben auf der Gefahrenliste steht. Da gibt es dann, wie zum Beispiel Gewichtheben, Sportarten, in denen ausschließlich Kraft und Ausdauer oder in diesem Fall Kraft eine zentrale Rolle spielen, die zentrale Rollen spielen. Aber es gibt eben Sportarten, wo neben anderen Faktoren, in diesem Fall beim Fußball, kann man von Kreativität, Ballfertigkeit und vielleicht auch ein Stück weit Intuition und was es so alles gibt, artistisches Vermögen, was gibt ja tausend Sachen, die beim Fußball eine Rolle spielen, Antizipation und so weiter. Denken wir an Franz Beckenbauer in seinen besten Jahren damals. Das sind alles Dinge, die wichtig sind, aber genauso wichtig und gerade heute ist es in einem Sport, der viel athletischer, viel schneller geworden ist, die nötigen Grundlagen einsetzen zu können und zwar von Minute 1 bis Minute 90 oder darüber hinaus, die eben in den Fußballer überhaupt erst in die Lage versetzen, das alles machen zu können. Das heißt, wenn man so möchte, eine physische Grundkonstellation, eine Fitness. Und bei Anabolika ist es simpel so, dass sie eben dazu beitragen, wenn man sie erst nicht zu hoch dosiert, eben die Kraft mit zusammen mit Training zu fördern. Kraft kann man im Fußball, glaube ich, ziemlich gut gebrauchen. Und genauso ist es natürlich auch mit der Ausdauer. Wir wissen von Dopingfällen, da werden wir wahrscheinlich noch zu kommen gleich, mit EPO im Fußball, Erythropoietin, das ist das Mittel, das den Sauerstofftransport zu den Muskeln stark verbessert. Und wenn man in der 90. Minute eben eine bessere Ausdauer hat, dann kann man eben noch von der Mittellinie bis zur Eckfahne schneller laufen. Man wird auch den in die Mitte schlagen und deswegen macht auch EPO im Fußball sehr viel Sinn. Neben natürlich, klar, anderen Faktoren, Fertigkeiten, auf die es im Fußball ankommt.
Aber trotzdem, Sie haben es angedeutet, dass es auf der Gefährdungsliste nicht ganz oben steht. Und jetzt ist es ja auch so, dass es schon deutlich weniger Dopingfälle gibt, zumindest öffentlich bekannt, als in anderen Sportarten, wie jetzt zum Beispiel Radfahren oder auch Leichtathletik, wenn man die letzten Jahrzehnte durchgeht. Wird denn aus Ihrer Sicht wirklich weniger gedopt oder gibt es Hinweise auf, sagen wir mal, sehr gut und durch die Finanzpower versteckte Strukturen?
Ich glaube, dass vor 30, 40 Jahren, denken wir noch an Toni Schumacher und Captagon, was da eingeworfen worden ist in den 80er Jahren, das wäre ein Riesenskandal in Deutschland. Da glaube ich tatsächlich, dass das sehr weit verbreitet gewesen ist. Und ich glaube auch, dass früher, als es weniger Kontrollen gab, genau wie in allen anderen Sportarten, das ist ja ein Muster, wo nicht viel kontrolliert wird und man das Risiko eingehen kann, da wird alles versucht, was dazu beiträgt, die Leistung zu verbessern, neben den, wenn man so möchte, legalen Methoden, eben auch illegale, so kennen wir das als Muster aus vielen Sportarten. Wenn dann Kontrollen zunehmen, dann ist das Risiko, erwischt zu werden, größer, völlig klar. Und natürlich auch die soziale Ächtung spielt eine Rolle. Und jeder Dopingskandal im Fußball würde dazu führen, dass man ganz unliebsame Schlagzeilen hätte. Und das kann man sich auch aus PR, sich aus Marketing, sich, glaube ich, als Fußballverein nicht unbedingt immer leisten. Also insofern muss man schon sehen, was ist an Risiken und an Vorteilen damit verbunden. Und ich sagte schon, Sportart Fußball ist mit Sicherheit eine dopingaffine Sportart, aber eben nicht ganz oben in der Gefährdungsliga. Ich glaube tatsächlich, dass man von einem systemischen, systematischen Doping im deutschen Profifußball, und davon rede ich jetzt, wo es ja auch ein zumindest engmaschigeres, wenn auch nicht sehr engmaschiges Kontrollsystem gibt, davon würde ich, glaube ich, aktuell nicht reden, kann ich mir nicht vorstellen. Gleichwohl ist es aber auch so, dass die Vereine, wir haben ja auch schon Recherchen dazu für die ARD gemacht, nicht gerade transparent sind, dass sie mauern, wenn wir solche Fragen stellen, dass auch manchmal man das Gefühl bekommt, dass dann gleich der Intendant angerufen wird, wenn man mal unliebsame Fragen stellt. Die Macht des Profifußballs ist enorm, wenn es darum geht, auch unliebsame Schlagzeilen zu vermeiden. Mag das auch eine Rolle spielen, dass natürlich es nicht gerade einen großen Appetit bei so manchen Journalisten auch gibt, sich mit dieser Materie zu beschäftigen. Das ist übrigens auch ein Problem. Also viel investigativen Journalismus im Profifußball sehe ich in Deutschland wirklich nicht. Kann man die Kollegen an einer Hand abzählen. Die letzten Jahre oder letzten, man kann ja fast inzwischen sagen Jahrzehnte, in denen es Doping-Enthüllungen gegeben hat, die kamen ja nicht immer nur von irgendwelchen Anti-Doping-Organisationen, die kamen ja eben auch von Journalisten. Da ist es im Fußball nach meinem Eindruck bei den Fachjournalisten nicht immer zum Besten bestellt, wenn es darum geht, da mal in die Tiefen zu gehen und sich damit natürlich auch im Einzelfall mit einem Verein anzulegen, dann befürchtet man, dass man dann keine Interviews mehr bekommt, keine O-Töne mehr, dass man ausgeschlossen wird, dass man nicht mehr so nah an den Leuten dran ist. Dieser Interessenkonflikt ist im Fußball für mich offensichtlich und deswegen darf man sich auch nicht wundern, wenn dann nach meinem Dafürhalten jedenfalls von Fußballfachjournalisten nicht immer so viel recherchiert wird.
Ein anderer Fall, der Fußball Deutschland seit Ende 2022 beschäftigt, ist der Fall Mario Vuskovic vom Hamburger SV Ende März 2023 für 2 Jahre vom DFB-Sportgericht wegen Dopings mit EPO gesperrt worden. Warum kam es da denn zur Halbierung der eigentlich für Ersttäter vorgesehenen 4 Jahressperre?
Das kann ich nicht im Detail sagen, das weiß ich einfach nicht. Offensichtlich waren die Argumente nicht überzeugend genug, die für eine 4-Jahressperre gesprochen haben. Da gibt es ja schon eine gewisse Flexibilität. Und abgesehen davon hat die Anwaltsseite aus deren Sicht natürlich eine gute Arbeit geleistet, hat viel Zweifel gesät an dem, was da ist. In der Tat ist der EPO-Test nicht ganz so sicher wie der Anabolika-Test. Allerdings muss man sich da auch hier immer wiederum die Sachen genau anschauen. Und nach dem, was ich weiß, ist es eben nicht so, auch wenn der Eindruck erzeugt worden ist in der Öffentlichkeit, dass das alles auf tönernen Füßen stehen würde. Und das Skandalisieren von wissenschaftlichen Erkenntnissen, finde ich, führt auch nicht weiter. Offensichtlich ist bei aller Unsicherheit, was diesen Test betrifft, gerade in dieser spezifischen Untersuchung, laut Experten, ich gebe das jetzt einfach nur so wieder, was ich vernommen habe, so, dass dieser Test doch sehr klar und glasklar positiv gewesen ist. Insofern muss man hier das ein bisschen differenzierter betrachten. Es gibt ja auch mal Fälle, wo ein Dopingtest in der A-Probe positiv ist und in der B-Probe dann negativ. Das gibt es auch schon mal, aber ist auch eher natürlich selten, aber wird natürlich dann immer sehr aufgebauscht von denen, die ein Interesse daran haben. Was ich an dem ganzen Fall halt unheimlich schwierig gefunden habe und was mich auch wirklich ärgert und eigentlich bestärkt in dem Eindruck, dass der Profifußball eher ein Interesse daran hat, nicht über Doping zu reden, weil das geschäftsschädigend ist, als sich wirklich ernsthaft mit der Materie auseinanderzusetzen. Die reflexartige Unterstützung von Vuskovic seitens des Hamburger SV, sich sofort hinter den Athleten zu stellen, finde ich ehrlicherweise nicht richtig. Es gehört sich genauso wenig, sich gegen ihn zu stellen, sondern es gehört sich aus meiner Sicht bei einem Dopingverdacht, sich überhaupt nicht zu äußern, sondern erstmal die Fakten zu prüfen. da hatte ich schon das Gefühl, dass das nicht in ausreichendem Maße erfolgt ist. Und wenn einer sagt, ja, was soll denn EPO im Fußball? Hatte ich ja schon mal erwähnt, was ich Bedeutung haben kann. Denken wir an Juventus Turin, denken wir an Olympique Marseille in den 90er Jahren. Riesengroße Skandale, systemisches Doping in Frankreich und vor allem auch in Italien. Bei Juventus Turin klingeln jetzt ja auch gleich die Alarmglocken, wenn wir an Pogba denken. Also insofern, ich würde da mal ein bisschen vorsichtig sein, mich da vorschnell auf die Seite eines Athleten zu stellen, ohne zu sagen, dass ich mich gegen ihn stelle, sondern simpel einfach daran zu appellieren, übrigens auch im Journalismus, sich die Sachen anzugucken. Manchmal kommt man zu diesem Urteil, manchmal kommt man zu einem anderen.
Herr Seppelt, da stellt sich ja die Frage von außen als Prozessbeobachter, dann ist man ja wissenschaftlicher Laie. Die Anwaltsseite, Sie haben gute Arbeit erwähnt, hat eben auch Wissenschaftler ins Feld geführt, die diesen SAR-Page oder SAR-Page-Test auf EPO zumindest in dem Fall angezweifelt oder als möglicherweise fehlerhaft dargestellt haben, dieses bildgebende Verfahren.
Das machen die halt einfach so. Das kann man auch machen, und wenn es keiner richtig einschätzen und bewerten kann, dann wird es halt so nach dem Motto he said, she said, gegeneinander gestellt, und dann ist der geneigte Zuschauer, Leser, Hörer noch verwirrter, als er schon vorher war. Also das führt meistens nicht so richtig viel. Also was ich sagen kann, ist unbestreitbar, ist der EPO-Test nicht so sicher wie es ein Testosteron oder Anabolika.
Dann stellte sich die Frage, warum die WADA, also natürlich mit der NADA, also der Nationalen Dopingagentur, als Mitglied in diesem DFB-Prozess eben nicht bereit war, eine ja landläufig genannte C-Probe auswerten zu lassen. Was sagen Sie da dazu?
Weil es keine C-Proben gibt. Es gibt einfach, wir können doch nicht anfangen zu sagen, jetzt bei einem Test machen wir eine C-Probe, dann machen wir noch eine D-Probe. Es gibt ja auch ein Regularium, dem man folgen muss, und das Regularium gilt für alle. Und deswegen muss man sich auch in diesem Fall daran halten. Ich bin der Auffassung, dass es nicht ausreichend Gründe gab, dafür zu sagen, dass das Regularium bei einem Doping-Analyseverfahren aufgeweicht wird. Weil dann, wenn man das einmal macht, die Büchse der Pandora öffnet, dann kommt man irgendwann gar nicht mehr weiter. Und ich sage noch einmal, nach dem, was mir bekannt ist, war der Test, der EPO-Test, vergleichsweise eindeutig, vergleichsweise. Bei Vuškovic habe ich eher den Eindruck, dass das Verfahren doch valider gewesen ist, als uns die Anwaltsseite glauben lassen möchte.
Vielen, vielen Dank für diese Einblicke, Herr Seppelt. Das war sehr spannend. Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang mit Ihnen weitersprechen, weil es so viel zu besprechen gibt und so viele spannende Punkte aufmacht. Nichtsdestotrotz bedanken wir uns erstmal bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, und werden natürlich weiter verfolgen, wie es in diesen beiden Fällen, aber auch sonst mit Doping im Fußball weitergeht.
Es wird weitergehen, davon gehe ich mal aus.
Caro, jetzt vom Doping und den spannenden Einblicken zum aktuellen Fußball. Da gibt's heute Abend ja auch noch zwei spannende Spiele in der Europa League. Leverkusen spielt in Baku in Aserbaidschan bei Karabach Akdam, und danach empfängt Freiburg West Ham United. Sag mal, das Kuriose, der Ärger ist jetzt schon ein bisschen verraucht, aber ist eben diese Auslosung, dass man nach den zwischengeschalteten Playoffs, wenn man sich durchsetzt, wieder gegen seinen Gruppengegner spielen kann. Findest du auch, dass man diese UEFA-Auslosungsregularien ändern sollte?
Ja, ich finde auch irgendwie, das könnte man mal ändern. Ist irgendwie auch ein bisschen langweilig, oder? Also vor allem, wenn man auf die Ergebnisse aus den Gruppenspielen guckt, da kann man sich möglicherweise schon ausrechnen, wie möglicherweise dann auch die Achtelfinalpartien ausgehen könnten, natürlich immer nur. Irgendwie fände ich es ein bisschen spannender und auch schöner für die Vereine, wenn die natürlich dann auch mal neue Gegner bekommen.
Ja, ich finde zumindest eine Sperre eben fürs Achtelfinale. Dass dann ab dem Viertelfinale alles wieder offen ist, ist absolut okay. Aber naja.
Wir schalten heute Abend auf jeden Fall ein und gucken, was die deutschen Vertreter in der Europa League machen. Und wir hoffen, dass ihr morgen wieder reinhört. Dann gibt es nämlich eine neue Folge Kicker Daily. Bis dahin.
Genau. Und wenn ihr keinen Fernseher guckt, wisst ihr, wo ihr auch die relevanten Infos zu den Spielen bekommt. Wie immer in der Kicker-App, in unseren Live-Tickern. Ansonsten viel Spaß. Wir sind raus für heute. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war heute 14 Uhr.
Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eine positive Bewertung dalasst auf eurer liebsten Podcast-Plattform.